Deutschlandfunk, Interview.
Der seit Jahren schwerste Anschlag mit 7 getöteten Israelis am Holocaust-Gedenktag. Vorher tödliche Schüsse auf Palästinenser in einem Flüchtlingslager. Wieder Gewalt und Gegengewalt zwischen Israel und den Palästinensern. Und das in einer Zeit, in der sich manche in Israel Sorgen um die Zukunft der Demokratie in ihrem Land machen, in der die neue rechte Regierung von Benjamin Netanyahu eine Politik der Härte gegen die Palästinenser ankündigt. Heute also wird US-Außenminister Antony Blinken erwartet und mitgehört hat Julius von Freitag-Loringhofen. Er leitet das Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag aus Jerusalem.
Herr von Freitag-Loringhofen, die Anschläge, die Gewalt und natürlich im Hintergrund immer die Pläne der neuen rechten Regierung und die Proteste, die wachsenden Proteste auch in der Bevölkerung dagegen. Wie gefährlich ist diese Mischung?
Naja, ziemlich gefährlich. Ich glaube, dass Antony Blinken bei seinem Besuch hier in Jerusalem, der wird ja jeden Moment erwartet, eigentlich lieber über die globalen Fragen reden wollte, wie gerade im Bericht auch gesagt. Und also über Iran, über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und jetzt ist eigentlich alles wieder fokussiert mitten auf den Konflikt vor Ort. Innenpolitisch ist die Debatte der Rechtsreform, also die wollen im Grunde die Macht der Gerichte einschränken. Die aktuelle Regierung ist unheimlich hochgekocht, dagegen demonstrieren die Israelis. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf alles andere, weil das natürlich auch die Wirtschaft betrifft, die eventuell abwandern will und schon Menschen das angekündigt haben. Das betrifft natürlich auch die palästinensischen Israelis oder die Araber Israels, die sich besonders unter Druck fühlen. Und gleichzeitig brennt es quasi im Westjordandamm. Das Unheimliche an der jetzigen Bedrohung ist nämlich, dass die Attentäter auf dieser grausame Mord am letzten Freitag von Einzeltätern oft begangen werden, die einfach nur zeigen, dass sich Teile der Jugend bewaffnet und in einer Hoffnungslosigkeit zu einer diffusen Bedrohung wird. Und das Einzige, worauf wodurch die aktuelle israelische Regierung bisher damit dazu reagieren will, ist maximale Abschreckung und maximale Deterrence, also praktisch, dass man sich auch rächt an den möglichen Tätern, um zukünftige abzuschrecken. Und das klingt als sehr unheimliches Cocktail, weil das so wirkt, als ob das weiter eskalieren wird und nicht deeskalieren.
Und muss man auch sagen, nach den Stimmen, die wir jetzt gehört haben, also unter anderem ja Jubel in den besetzten Gebieten nach dem Anschlag in Jerusalem und jetzt die harte Reaktion oder die Ankündigung von Härte auf der Seite von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass im Moment beide Seiten kein Interesse an dem haben, was Antony Blinken wohl am liebsten hätte, nämlich Deeskalation.
Ja, das ist das große Problem und da zeigt sich natürlich auch eine Spaltung in der israelischen Regierung. Weil es gibt eben, Netanyahu hat, um seine Regierung möglich zu machen, wirkliche extremistische Kräfte mit in die Regierung genommen. Man muss sich vorstellen, der neue Polizeiminister Itamar Ben-Gvir durfte nicht in der israelischen Armee dienen, weil er einer Gruppe angehört hat, die als terroristisch von Israel eingestuft wurde. Und dessen Leute treiben halt eine extreme Agenda vorwärts, während auf der anderen Seite natürlich ein Benjamin Netanyahu, so unbeliebt er auf der Weltbühne teilweise ist, sehr moderierend wirkt. Das ist ein vorsichtiger Akteur. Das ist eigentlich ein Premierminister, der immer versucht hat, den Sicherheitsapparat nicht zu sehr zu politisieren, weil es da um die Entscheidungsfreiheit auch der Sicherheitskräfte und der Armee geht. Und jetzt plötzlich hat man auf der anderen Seite jemanden, der richtig dazu antreibt, die Eskalation vorwärts zu treiben. Also ich bin sehr gespannt darauf, ob das nicht auch die Stabilität der neuen Regierung beeinflusst. Die ist nämlich zwar offiziell eine rechte Einheitsregierung, aber in Wirklichkeit ist die sehr gespalten, was die Sicherheitspolitik betrifft, was die Wirtschaftspolitik betrifft, was die Religions- und Staatsverhältnis betrifft und eben auch die Einstellung zur liberalen Demokratie oder eben die Feindschaft zur liberalen Demokratie.
Und wenn wir jetzt noch einen Augenblick bei dieser eskalierenden Gewalt im Verhältnis zu den Palästinensern bleiben, muss man da für den Ministerpräsidenten sagen, dass er jetzt doch eben nicht die Lage kontrolliert, sondern dass er ein Getriebener in seiner Reaktion ist, ein Getriebener seiner rechten Regierung?
Also teilweise ist er leider ein Getriebener. Also das hat ein israelischer Beobachter, hat es mal so formuliert, dass die neue Regierung aus Extremisten und Feiglingen besteht, also vollkommen überspitzt. Und er sagt, die Extremisten treiben die Agenda. Und je nachdem, wie laut die Medien und die Öffentlichkeit protestieren, sorgen die Feiglinge dazu, dass es ein bisschen zurückgerudert wird. Aber das ist jetzt sehr, sehr überspitzt dargestellt. Also ich will mir das nicht komplett eigen machen, aber man hat das Gefühl, dass die Agenda vorwärts treiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, wenn ein so schlimmer Terroranschlag passiert wie am letzten Freitag, ist jeder Regierungschef erstmal ein Getriebener. Da geht es natürlich, die Bevölkerung erwartet Antworten, dass man der Sicherheitslage Herr wird, und die erwarten auch, dass man eine gewisse Stärke im Umgang mit Terroristen zeigt. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, es gibt keine klaren Antworten, wie man langfristig dem Problem begegnet. Auch Anthony Blinken trifft Mahmoud Abbas, den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, morgen. Aber alle verstehen ja, dass der nicht die palästinensische Bevölkerung vertritt. 2/3 der Bevölkerung ist unter 30, und das sind die, die nicht repräsentiert sind in der palästinensischen Autonomiebehörde. Und das sind die, aus denen sich fast anarchische Gruppen mit Selbstbewaffnung zum Sicherheitsrisiko werden. Und es gibt im Moment weder bei der palästinensischen Autonomiebehörde noch in der israelischen Regierung eine klare Antwort, wie man dem Herr werden kann.
Und da kommt auch Anthony Blinken, verstehe ich Sie da richtig, einigermaßen mit leeren Händen? Oder welche Instrumente hat er in der Hand, welche Möglichkeiten Einfluss zu nehmen überhaupt?
Ja, das ist genau die große Frage. Er kommt im Grunde, als er seine eigenen Statements abgesetzt hat, bevor er die Reise begonnen hat, hat er gesagt, er wird wieder auf die Zwei-Staaten-Lösung hinweisen, und er wird darauf hinweisen, wie wichtig der Dialog ist zwischen Israel und den Palästinensern. Aber all das wirkte wie Lippenbekenntnisse. Auch als der amerikanische Präsident Joe Biden hier war, hat er im Grunde gesagt, Amerika unterstützt jede Friedensinitiative, aber die Initiative muss von euch von unten kommen. Jetzt gibt es weder auf der israelischen Seite noch auf der palästinensischen Seite ernsthafte Bemühungen, ernsthaftes Entgegenkommen in der aktuellen Situation. Und da fragt man sich wirklich, was Blinken tun kann. Also es kann sein, dass er einfach hierher kommt, die desolate Lage wahrnimmt, die ausweglose Kommunikation auf beiden Seiten, und dann zurückfährt und die Priorisierung des Nahostkonflikts wieder nach oben schiebt innerhalb der amerikanischen Außenpolitik, um ernsthaft das nächste Mal dann was in der Hand zu haben.
Werfen wir noch einen Blick sozusagen in Richtung Berlin. Sie haben gesprochen davon, wie überholt im Grunde genommen die Idee der Zwei-Staaten-Lösung ja schon seit einer Weile ist, und dass es, sagt unser Korrespondent, auch kaum noch Bemühungen gibt seitens Netanjahu, das Thema überhaupt anzusprechen. Wie muss sich die Bundesregierung einstellen auf diese neue Entwicklung, wo eine Zwei-Staaten-Lösung ja schon in sehr weite Ferne gerückt ist?
Ja, man muss, also der will ich auch nicht falsch verstanden werden. Man muss die Zwei-Staaten-Lösung auch immer in Relation zu ihren Alternativen sehen. Und da denke ich, dass die deutsche und die europäische Außenpolitik und die amerikanische Außenpolitik weiter richtig liegen, dass sie die Zwei-Staaten-Lösung in den Vordergrund stellen. Weil eine Ein-Staaten-Lösung würde entweder bedeuten, dass Palästinenser nicht die gleichen Rechte kriegen wie die Israelis, es keinen jüdischen Staat mehr gibt, oder dass es zu irgendeiner Form von ethnischen Säuberungen kommt. Und das ist etwas, was wir alle nicht wollen können. Und wir sind auch alle uns einig, dass der Status quo auch nicht ist, mit dem man leben kann, weil im Grunde die aktuelle Lage keinerlei Lösungsweg aufzeigt. Also das heißt, die Zwei-Staaten-Lösung grundsätzlich ist nicht falsch, und da liegt Deutschland auch richtig. Das Entscheidende ist bloß, dass man dann das eben auch hinterlegt. Also das heißt, dass man versucht, alle Beziehungen auch praktisch auf die Waagschale zu legen im Bezug dazu. Und da muss man kreativ sein. Im Grunde war der letzte kreative Vorschlag dafür von Donald Trump, und der wurde verständlicherweise von der palästinensischen Seite als einseitig anerkannt, aber da war immerhin mal wieder jemand, der mal einen echten Vorschlag gemacht hat.
Die Einschätzung. Wir müssen zum Ende kommen. Ja. Herr von Freytag-Loringhofen, entschuldige mich, Julius von Freytag-Loringhofen, der Leiter des Friedrich-Naumann-Büros in Jerusalem. Danke für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank.